Ja, vielen Dank nochmal für das Lied. Das macht es mir auch ein bisschen einfacher, wenn man noch die Stimme noch mal ein bisschen benutzt vor dem Sprechen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Es ist gut, wenn wir uns wieder so unter das Wort Gottes stellen. Und ich habe heute einen Text, einen Psalm, den ich gerne mit euch zusammen in der Predigt betrachten möchte und dass wir uns gemeinsam unsere Gedanken darüber machen, was der Psalmschreiber David da so uns zu sagen hat. Lasst uns den Psalm 4 lesen, es sind nur 9 Verse, ich lese euch das gerne vor. Ich lese aus der Luther-Übersetzung, 2017er Übersetzung. Ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was recht ist, und hofft auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz mehr als zur Zeit, da es Korn und Wein in Fülle gibt. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Das soll auch unser Predigttext heute sein. Der 9. Vers dieses Kapitels, der letzte Vers. Ich möchte uns zum Einstieg einmal das etwas älteres Ergebnis, eine Auswertung präsentieren, die der Stern mal irgendwann im Herbst 2014 gemacht hat. Die Daten, die daraus resultieren, sind dementsprechend schon etwas älter, aber ich glaube, es ist immer noch relativ repräsentativ auch für 2019, für uns heute. Der Stern hat diese Zeitschrift aufgelistet, womit verbringt so ein Durchschnittsbürger, und ich glaube, das war auf die deutsche Bevölkerung ausgerichtet, womit verbringt so ein Durchschnittsbürger in Deutschland am Tag und dann auf das ganze Leben gemünzt in seiner Lebenszeit so eigentlich seine Zeit? Ausgehend davon, dass ein Mensch in Deutschland so im Mittel 78 Jahre alt wird, hat man das dann ausgewertet. Ich weiß gar nicht, wie man sowas auswerten will, aber ich finde das Ergebnis sehr interessant. Und die geringste Zeit, die man zumindest mit in diese Auswertung hineingenommen hat, sind überall so eine Lebenszeit eines durchschnittlichen Deutschen in Deutschland mit einer Lebenserwartung von 78 Jahren, sind 14 Tage seines Lebens verbringt so jemand mit Beten. Im Durchschnitt. Was heißt ein Durchschnitt? Ein Durchschnitt heißt, es gibt also Leute, die das sehr viel häufiger tun und es gibt Leute, die das sehr viel weniger häufig tun. 14 Tage. 4 Monate verbringt man seine Zeit mit Computerspielen. Und das sind nicht Bewerbungsschreiben oder irgendwelche Dinge am Computer machen, das ist Spielen. 9 Monate bügeln und waschen. Ich habe gedacht, das ist mehr. Aber ich habe auch beim nächsten Punkt gedacht, das ist mehr. 9 Monate spielt man mit den eigenen Kindern in seiner durchschnittlichen Lebenszeit. 16 Monate Wohnung reinigen. 1 Jahr und 7 Monate Sport. Ich lasse das mal ganz unkommentiert. Ja. 1 Jahr und 10 Monate Schule und Weiterbildung, also wirklich die reine Zeit. Man kann sich jemand fragen, also ich bin noch 10 Jahre zur Schule gegangen. Nein, nein, die reine Zeit, die du da in dem Unterricht verbracht hast, schlafend oder lernend, wie auch immer. 2 Jahre und 6 Monate, das finde ich fatal, verbringen wir durchschnittlich im Fahrzeug, im Auto. Hätte ich das vorher gewusst, ich hätte mir doch ein anderes Auto gekauft und das wohnlich eingerichtet. 2 Jahre und 6 Monate unserer Zeit. 5 Jahre verbringen wir mit Essen und Essen zubereiten. Das ist wesentlich. Vieles geht durch den Magen, auch Liebe. 5 Jahre. 8 Jahre arbeiten wir. Unsere gesamte Arbeitszeit kumuliert zusammengefasst. 12 Jahre Fernsehen. Das ist wiederum alarmierend. Immer nur Durchschnittswerte, ja. 12 Jahre reden wir. Redezeit eines Menschen zusammengefasst und gebündelt in ein Leben. 12 Jahre verlassen Worte unseren Mund. Und dann auch, und das möchte ich gerne so zur Brücke zu unserem Thema heute machen, 24 Jahre und 4 Monate schlafen wir im Durchschnitt. 24 Jahre. Bei vielen Dingen werden wir vielleicht sagen, das sind Werte, die passen nicht in mein Leben. Also, wobei man, wie wollen wir das beurteilen, wenn das kumuliert zusammengefasst auf ein ganzes Leben gerechnet ist? Aber wir würden bestimmt bei der einen oder anderen Sache sagen, damit verbringe ich viel mehr Zeit, damit verbringe ich viel weniger Zeit. Das ist auch nur ein Aufhänger, um einmal zu verdeutlichen. Wir verbringen doch recht viel Zeit mit Schlafen in unserem Leben. Und das ist wahrscheinlich auch wichtig. Ich denke, wir können das gut nachvollziehen. Wenn du einen anstrengenden Tag hattest und in der darauffolgenden Nacht vielleicht nur 4 bis 5 Stunden Schlaf bekommen hast, sei es durch Stress, vielleicht bist du krank, was auch immer dir den Schlaf geraubt hat, du wachst am nächsten Morgen dann auf und du wirst es merken. In der Regel merken wir das. Wir haben schlecht geschlafen, wir sind ein bisschen groggy, wir sind nicht gut zu leiden. Und vielleicht hast du mehr Probleme gewälzt im Schlaf, als dass du zur Ruhe gekommen bist. Und der Wecker hat viel zu früh geklingelt. Du merkst das. Guter Schlaf ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Darüber werden sich hier die meisten einig sein. Und es ist interessant, dass sich auch die Bibel mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir haben gerade im Psalm 4 die Verse gelesen. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, wie man gut und sicher schlafen kann. Und sie sagt das nicht nach dem Motto, pass auf, vor dem Schlafen ein halbes Glas Milch, lauwarme Milch oder ein bisschen Baldrian-Tropfen oder was auch immer dir hilft. Oder eine bestimmte Matratze kaufen, dann wirst du gut schlafen. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ich möchte ganz gerne, dass wir uns diesen Satz, den der Psalmist David hier in diesem Kontext so in seinem Gebet, denn in der Lutherbibel zumindest ist dieser Abschnitt mit dem Begriff Abendgebet beschrieben. Jetzt machen wir uns schon am Morgen darüber mal Gedanken. Ich möchte ganz gerne, dass wir uns diesen einen Satz mal ein Stückchen näher betrachten gemeinsam. Und ich habe den versucht, so in 3 Teile zu teilen. Ich möchte ganz gerne um diese drei Punkte der Predigt darauf eingehen. Allein du, Herr, oder ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, das soll der erste Punkt sein, allein der Herr. Der zweite Punkt, die Hilfe des Herrn. Wir haben gelesen, du hilfst mir. Und der dritte Punkt, die Wohnung des Herrn. Du hilfst mir, dass ich sicher wohne. Allein du, Herr. Nur Gott. Nur Jesus Christus lässt David hier ruhig schlafen. Lasst uns einmal auf David schauen. David hätte auch beliebig viele andere Gründe und Dinge anführen können und über die er sagen könnte, das sind Dinge, das sind Umstände in meinem Leben, die lassen mich gut und beruhigt schlafen. David hat ja ungefähr 1000 vor Christus gelebt und er war, wenn wir uns seine Situation anschauen, einer der mächtigsten Männer seiner Zeit. Zumindest zu der Zeit, als er König von Israel geworden war. Als König seines Volkes war er imstande, über das Schicksal jedes Einzelnen seiner Untergebenen auch mitzuentscheiden. Er hätte sicher schlafen können, denn er hatte eine Top-Leibwache. Er hatte die Kreter und Pleter, diese Gruppe, ich weiß nicht, wie stark wir uns damit mal auseinandergesetzt haben, nachzulesen auch in 2. Samuel. Er hatte eine Gruppe von Söldnern, von besonderen Soldaten, die aus der Masse herausstachen, die von Benaja angeführt wurden, als seine Leibwache eingesetzt. Skrupellose, brutale Männer, die wussten, was sie taten, und die in der Lage waren, ihn, ihren König, ihren Herrscher, gut zu beschützen. Diese Gruppe bewachte ihn um Einbrüche, um Überfälle in seinem Palast, wo David zu Zeiten seiner Königschaft gewohnt hat, musste er sich keine Sorgen machen. Diese Gruppe bewachte ihn. Er hätte auch gut schlafen können im Hinblick auf seine finanzielle Situation. David war als König unglaublich reich. Er musste sich um das Leibliche versorgt sein, keine Sorgen machen. Weder für sich selbst noch für seine Familie oder um das Auskommen seiner Söhne. Und David hatte viele Söhne. Ein nicht unwichtiger Punkt im Judentum. Es war für die Juden damals sehr wichtig, um biografisch in der Ahnenreihe vorzubestehen, wenn man männliche Nachfahren hatte, die auch den Namen tragen. Sohn von. Wir sehen, David hätte aus dieser rein menschlichen Perspektive betrachtet viele Gründe gehabt, um zu sagen, mir geht's gut, ich kann beruhigt sein und ich kann beruhigt schlafen. Nichts davon spricht David hier an in diesem Vers. Allein du, Herr, sagt David, allein du. Du bist der Grund, der mich sicher wohnen lässt. Keine anderen Größen. Keine anderen Götter, nichts anderes, nichts hat David hier aufgeführt und sagt, allein du, Herr. Ich finde es gut, wenn wir uns einmal in die Tiefe dieses Wortes hineinlassen. Da ist auch nichts, aber auch wirklich nichts daneben, was David hier anführt und sagt, du bist der Grund, warum ich mich sicher fühle, warum es mir gut geht. Auch keine anderen Menschen. David führt namentlich hier niemanden auf. Weder seine Ehefrauen, er hatte ja mehrere Ehefrauen in seinem Leben gehabt, noch seine Soldaten, noch seine Leibwache, keine Politiker, keine Berater, die ihn in seinem Alltagsgeschäft als König beraten haben. Nichts führt er hier an, nur das Vertrauen auf den Herrn ist für David hier erwähnenswert. Das dürfen wir wissen. Wenn wir uns auf andere Menschen verlassen und dort Sicherheit suchen, dann werden wir vielleicht nicht so gut schlafen. Wenn nicht allein Jesus Christus dein Fundament ist, und das möchte ich dir so konkret und direkt zurufen, dann wirst du früher oder später enttäuscht sein. Dann wirst du früher oder später an einen Punkt kommen, wo du wirklich sagen musst, dieses oder jenes in meinem Leben bereitet mir schlaflose Nächte und ich habe keine Ahnung, wie ich zu einem ruhigen Schlaf, wie ich zu einer Lösung für dieses Problem kommen kann, wenn du nicht in deinem Leben Jesus Christus Herr sein lässt. Die Bibel warnt davor. Psalm 146, Vers 3, ich reiße das nur ganz kurz an. Verlasst euch nicht auf Fürsten, wird da zitiert, also auf politische Kräfte. Weiter heißt es da, sie sind Menschen, sie können dir ja nicht helfen. Auch nicht im Hinblick, jetzt im Mai dieses Jahres 2019 haben wir ja wieder die Europawahlen, die finden nur alle 5 Jahre statt. Auch nicht im Hinblick auf diese neue Wahl, auf das neu zu wählende Europäische Parlament, dürfen wir uns konkret für unser persönliches Leben Hoffnung machen, dass das, was dort beschlossen wird, in deinem Leben dir auf lange Sicht die Sicherheit bietet, die du in deinen ganz persönlichen Entscheidungen brauchst, in deinem ganz persönlichen Leben. Da wird ein politischer Rahmen geschaffen mit Regeln, die in Europa gelten, die dann für Deutschland und für uns auch im Alltag gelten. Aber allein der Herr, sagt David, gibt mir meine Sicherheit. Nicht nur Politiker können uns enttäuschen, vielleicht auch das Vertrauen, was du in deinen Ehepartner setzt. Und es ist gut, wenn du Vertrauen in deinen Ehepartner setzt. Aber auch dieses Vertrauen kann enttäuscht werden. Gott fordert von uns, Gott fordert uns dazu auf, eine gute Ehe, eine gesunde Ehe, eine liebevolle Ehe zu führen. Treu zu sein, seinen Nächsten zu lieben, seinen Ehepartner zu lieben. Die Ehe ist der Lebensentwurf, der von Gott gesegnet ist. Und in diesem Entwurf, wenn du dich darin bewegst, Gott gefällig, dann wirst du viel Segen erleben. Aber eine Ehe ist nicht das Konzept, wo du mit Bestimmtheit sagen wirst, wenn ich mich im Rahmen dieser Ehe bewege und dann bis der Tod uns scheidet, dass das eine Zeit sein wird in meinem Leben, mit meinem Ehepartner zusammen, wo ich keine Enttäuschung erleben werde. Das wird nicht passieren. Du wirst gute Zeiten erleben, gesegnete Zeiten, aber es wird irgendwann ein Punkt kommen, wo hier und da du den anderen enttäuschen wirst oder der andere dich enttäuschen wird. Wenn wir allein auf funktionierende Beziehungen unsere Perspektive und unser Fundament setzen, dann müssen wir vielleicht erleben, dass auch Ehen in der Gefahr stehen zu scheitern. Oder der eine Ehepartner stirbt sehr früh und du bist rausgerissen aus diesem Konstrukt der Ehe und denkst, ja, was ist denn jetzt? Ich habe zwar gesagt, bis der Tod uns scheidet, aber ich habe gedacht, das ist mit 75 oder mit 80 und die Beziehung ist auseinandergerissen und Enttäuschung macht sich breit und du hast Unsicherheit, du hast Hoffnungen in deinen Ehepartner, Hoffnungen in diese Beziehung gesetzt. Menschen können das nicht gewährleisten. Psalm 118, Vers 8, es ist gut auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Nicht auf Kinder, nicht auf Eltern, nicht auf Menschen. Vielleicht warst du Jahre oder Jahrzehnte bei einem Arbeitgeber beschäftigt und du hast dich voll investiert, du hast auch wirklich gute Arbeit geleistet und plötzlich gibt es die Kündigung. Vorhersehbar oder unvorhersehbar und du fühlst dich vielleicht im ersten Moment betrogen, du fühlst dich um deine gute Arbeit gebracht, du fühlst dich nicht wertgeschätzt, du hast doch eigentlich immer alles gegeben. Lass uns unser Vertrauen nicht auf Menschen setzen. Was auch immer dann dazu geführt haben mag. Aber man ist enttäuscht. Und man ist besorgt. Lasst uns unser Vertrauen nicht auf Menschen setzen. Das hat der König David nicht getan. der sehr viel mehr Grund hatte dazu, vielleicht als wir, weil er Menschen in seinem Leben hatte, die ihm viel Halt gegeben haben, vielleicht seine Soldaten, auf die er sich in puncto Sicherheit hundertprozentig verlassen konnte. Allein auf den Herrn. Allein auf den Herrn. Auch nicht auf das Geld. Das möchte ich auch noch kurz anreißen. Ein Punkt, da ist die Bibel auch sehr deutlich. Wir lesen beispielsweise in Lukas 12 das Gleichnis von dem reichen Kornbauern, der dann so zu sich selber sagt, der so zu sich selbst sagt, so meine Seele, jetzt habe ich Ruhe. Nun hast du Ruhe, meine Seele, jetzt kannst du gut schlafen. Die Scheunen sind voll. Er hat extra noch neue Scheunen gebaut, um noch mehr anhäufen zu können, um seine Altersvorsorge zu sichern, um sein Versorgtsein zu bewahren. Und er sagt, jetzt hast du Ruhe, meine Seele. Finanzieller, materieller Reichtum. Die Bibel hat in diesem Text in Lukas 12 für diesen Mann nur eine sehr knappe Bezeichnung. Da heißt es, du Tor oder du Narr. Das ist dumm. Das ist dumm. Das ist kurzsichtig. Verzeiht, wenn ich das so freimütig hier sage. Das ist Kurzsichtigkeit. Prediger 5, Vers 11. Die Fülle lässt den Reichen nicht schlafen. Es soll niemand meinen, der denkt, ich bin knapp bei Kasse und wenn ich auch nur 1 Million Euro hätte auf dem Konto, dann wären doch meine Nächte ruhig, oder? Dann wäre ich doch beruhigt. Dann wäre meine Familie und ich zumindest für diese kurze Zeit meines Lebens finanziell abgesichert. Ich würde ja keine großen Sprünge machen, aber ich wäre abgesichert und ich könnte ruhig schlafen. Das ist ein Irrtum. Mit dem Geld kommen andere neue Probleme auf dich zu. Etwas anderes, worauf man sich gerne stützt, wenn es um Sicherheit und um Wohlbefinden und auch um guten Schlaf geht, ist die Gesundheit. Ihr kennt die oft gebrauchte Floskel, wenn man sich mal begrüßt und wünscht sich alles Gute und so weiter. Und man hört dann öfter, ja, Hauptsache gesund, Hauptsache alles fit. Die Gesundheit vermittelt uns, wir sind fit, wir können viel leisten. Vielleicht stehen wir in der Blüte unserer Jahre, in der Blüte unserer Kraft. Und dann kann ich nur sagen, es ist schlechte Nachrichten für dieses Denken. Die gesündesten Menschen dieser Welt sind alle tot oder werden noch sterben. Die fittesten, die größten, sportlichsten Errungenschaften geleistet haben. Ich habe von keinem Olympiasieger gehört, der irgendwann in der ersten Hälfte des 19. oder des 20. Jahrhunderts große sportliche Siege errungen hat, dass der heute noch lebt. Von keinem. Gestorben. Gealtert, gestorben. Hat gesund gelebt, aber es hat ihn nicht vor dem Tod bewahrt. Und es hat ihm auch nicht die Sorgen in seinem Leben genommen. Der König Hiskia war auch dankbar, denn er war reich, er war auch kerngesund. Und plötzlich kommt die Krankheit und der Prophet Jesaja kommt zu ihm. In Jesaja 38 lesen wir davon. Er wird krank und der Prophet Jesaja sagt zu ihm, dass er sein Haus zusammenrufen soll. Er sagt zu ihm, ruf dein Haus zusammen, denn du musst sterben. Und was lesen wir kurze Zeit später? Es kommen schlaflose Nächte. Der Hiskia wird zwar gesund und Gott legt seinem Leben noch viele Jahre dazu. Aber danach lesen wir das Gebet, was Hiskia gebetet hat, als er von dieser Nachricht gehört hat, dass er sterben wird. Und ein Satz, den er da betet, wo er seine Traurigkeit und seine Mutlosigkeit beschreibt, ist, entflohen ist all mein Schlaf. Wisst ihr, Sorgen, Nöte, nicht nur in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf die Dinge, die uns wirklich Probleme machen, die rauben uns gegebenenfalls den Schlaf. Ich habe einen relativ guten Schlaf, ich bin Gott auch herzlich dankbar dafür. Aber da muss schon viel passieren, dass ich aufwache vom Schlaf. Ja? Aber wenn es wirklich was ist, was ich wälze, wenn es Probleme sind, die in meinem Leben essentiell sind, dann geht es auch mir an den Schlaf. Das ist einfach so. Dann geht es mir schlecht. Entflohen ist all mein Schlaf, sagt Hiskia. Das merken wir auch. Wenn wir uns auf andere Größen verlassen, das möchte ich gerne so zusammenfassend nochmal sagen, als auf Jesus Christus, als auf den Herrn allein, dann kommen die Sorgen und dann kommen die schlaflosen Nächte. Jetzt ist es so wunderbar, in diesem unseren kurzen Predigttext wird erklärt, was passiert, wenn man sich allein auf den Herrn verlässt. Dass man beruhigt die Augen schließen kann, weil der Herr, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die nötige Hilfe schenkt. Denn allein du, Herr, hilfst mir. Das sind nur zwei ganz kurze Worte nach dem Komma. Hilfst mir. Du hilfst mir. David bezeugt es hier. Ich möchte ganz kurz, wir haben das eingangs gelesen, das Kapitel 4, die vorangehenden Verse. Ich möchte noch mal ganz kurz diese Verse lesen. Wir werden uns einmal jetzt in diesem Punkt der Hilfe des Herrn zurückwenden in den Kontext und schauen, was David dazu sagt. Ich lese jetzt noch mal aus der Luther-Übersetzung. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, denn du tröstest mich in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Denn du tröstest mich. Punkt 1. In Vers 4, erkennt doch, dass der Herr, der seine Heiligen wunderbar führt, der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Erkennt, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Ich bin mir nicht sicher, ob in dieser Luther-Übersetzung, die wir hier jetzt lesen, nicht ein anderer Begriff gebraucht wird. Ich kann es jetzt von hier aus nicht so gut sehen, weil die Lampen da im Weg sind. Ja, genau, sollte man hier sich umdrehen. Doch, wir haben hier die richtige Übersetzung, denn du tröstest mich. Und danach... In Vers 4 heißt es, erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Doch, ich habe vorhin gedacht, das wäre ein anderer Ausspruch, entschuldigt. Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Trost und Führung. Und dann lesen wir in Vers 6, opfert, was recht ist und hofft auf den Herrn. Ich möchte diese Dinge, die David hier anspricht, ganz kurz hindeuten auf die Hilfe des Herrn. Trost und Führung und Hoffnung. Das sind so Schlagworte, die habe ich gelernt, als ich in der Kinderstunde war. Das begleitet mich mein Leben lang. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aber was ich gut kenne, das lässt mich ebenso kalt. Das sind Dinge, mit die uns eigentlich, die wir als Christen aufgewachsen sind, unser ganzes Leben lang, denen wir unser ganzes Leben lang schon begegnet sind, diesen Begriffen. Umso wichtiger, Geschwister, lasst uns öffnen für die Bedeutung. Ich habe mir viele Jahre meines Lebens eigentlich keine Gedanken darum gemacht, was es heißt, wenn Gott mir seinen Trost anbietet. Bis ich zum ersten Mal in die Situation hineingekommen bin, wo ich wirklich am Boden lag und seines Trostes bedurfte. Da habe ich gemerkt, was es heißt, wenn der Herr dich rauszieht aus diesem Schlamassel. Wenn du also gar nicht mehr kannst und wenn du völlig am Boden bist und du weißt, niemand kann mir helfen, da ist der Trost da. Gottes Hilfe wird uns greifbar im Trost. Ich möchte auch da noch mal kurz zurückgreifen auf einen anderen Vers aus 2. Korinther 1. In 2. Korinther 1, die Verse 3 und 4, da sagt Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind. Du kannst doch nur etwas abgeben von dem, was du selber bekommen hast. Das ist Trost der Liebe. 2. Korinther 5 spricht davon, dass wir alle Zeit getröstet sind in Christus. Das heißt, wenn du ein Christ bist, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast und wenn der in deinem Leben wirkt, ist dir klar, was du dann hast? Den Heiligen Geist, in der griechischen Wortbedeutung, den Tröster, den Gott dir an die Seite gestellt hat, um dir tagtäglich die Möglichkeit eines Trostes zu geben. Ich finde das ganz wunderbar. Du kannst erleben, wie Gott, und davon spricht auch die Bibel, dich tröstet, wie eine liebende Mutter. Ich glaube, das ist mal Teil der Jahreslosung vor etlichen Jahren gewesen. Wie eine Mutter tröstet. Du kannst erleben, dass Gott dich tröstet, wie eine liebende Mutter. Die allermeisten von uns, die wir heute sitzen, haben erlebt, was der Trost einer Mutter bedeutet. Egal, ob man ein kleines Kind ist oder auch wenn man schon erwachsen ist. Das ist etwas Wunderbares. Und ich hoffe, ihr Mütter, ihr erlebt das auch so. Wenn ihr in der Lage seid, eurem Kind Trost zuzusprechen, dann ist das etwas Wunderbares, was ihr machen dürft. Das ist ein Bild, was die Bibel gebraucht, so wie einen seine Mutter tröstet. Das ist der Vergleich für den Trost, den wir, Kinder Gottes, durch den Herrn empfangen. Das ist etwas ganz Großes. Die Hilfe des Herrn umfasst auch Führung. Wir haben das eben gelesen. Das durfte auch David erfahren. Wo ihm Menschen gerade in dem Bereich, wo er in der Lage war, König zu werden oder wo er auch schon König geworden ist, da haben ihm des Öfteren Menschen nach dem Leben getrachtet. Wo ihn also Menschen nach dem Leben trachteten oder wo er schwere politische Entscheidungen treffen musste, über Krieg und Frieden beispielsweise. Schwere Entscheidungen, die ihn eigentlich als Mensch, als Person, persönlich überfordert haben, da hat er Gottes Führung erlebt. Allein die Situation, das bringe ich mal als kurzes Beispiel, wo er Goliath gegenübersteht. Die Kinder, diese Geschichte, die ist ja den Kindern so gut bekannt, das können ja manche so runterbeten, diese Begebenheit. Ja? wo er Goliath gegenübersteht, als Hirtenjunge, schmächtig stelle ich ihn mir vor, nur mit einer Schleuder und der mächtige Krieger der Philister, riesenhafte Gestalt, irgendwas über die 3 Meter, vermutlich groß, steht ihm da gegenüber. Was für ein Problem! Was für eine Herausforderung! Und alle, die ihm da beiseite stehen, im Volk, in der Gruppe der Soldaten und seinen Brüdern und so weiter, die sagen ihm, lass das, den kannst du nicht bekämpfen. Der putzt dich weg. Und was macht David? David sagt, der Herr hat mir gegen Löwen und gegen Bären geholfen. Der Herr wird mir auch helfen gegen diesen lästernden Philister. Das ist Führung, aber auch sich führen lassen. David hatte keine Kenntnis davon, was in der nächsten halben Stunde passieren wird, wenn er diesem Philister entgegentritt. Er wusste nicht mit Bestimmtheit, dem werde ich mit der Steinschleuder mit einem Wurf besiegen. Aber er hat sich von Gott führen lassen. Er kennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Und Vers 6, hofft auf den Herrn. Die Hoffnung ist ebenfalls ein Teil der Hilfe Gottes. Wir Christen, wir sind eine echte, verzeiht mir diesen ganz, ganz platten Vergleich. Ich finde es fast lächerlich, aber ich habe es mal gelesen, ich fand es irgendwie lustig und ich nehme diesen Vergleich. Wir Christen, wir sind eine echte GmbH. Kennt ihr diesen Spruch? Die ursprüngliche Bedeutung dieser Kapitalgesellschaft GmbH ist ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Von Beschränktheit ist hier nichts zu lesen. Wir sind eine GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Ist vielleicht ein bisschen platt, aber wir haben eine Hoffnung in Christus, die ist begründet, die ist nicht aus der Luft gegriffen. Die ist nicht einfach uns auf ein Papier geschrieben und uns zugesagt und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Das lässt Gott uns im Alltag erleben, eine begründete Hoffnung, die wir in Christus haben. Unsere Hoffnung in Jesus Christus. Wir haben immer eine Perspektive, egal wie dunkel der Tag zu sein scheint. Du darfst das wissen, du hast weiterhin Hoffnung. In Krankheit, in Not. Ich habe heute Morgen, ich habe ja den Vorteil, wenn ich hier vorne sitze, dass ich in eure Gesichter schauen kann, den ganzen Gottesdienst hindurch. Ich habe heute Morgen schon von Beginn an Tränen hier gesehen, in den Augen. Und ich habe lächelnde Gesichter gesehen. Und ich kann euch auch nur vor die Stirn gucken. Ich weiß nicht eure persönlichen Situationen, in welchen Nöten ihr steckt und in welchen Bedrängnissen oder worüber ihr euch freut. Es ist deswegen gut, wenn wir uns hier mitteilen, Geschwister, und sagen, danke, ich habe eine gesunde Tochter, einen gesunden Sohn. Oder betet für mich, mir geht es schlecht, ich habe eine OP. Oder ich habe eine Prüfung oder was auch immer. Ich kann euch nur vor den Kopf schauen, wir schauen uns gegenseitig nur vor die Stirn. Christus gibt uns aber die wahre Hoffnung, weil er tiefer in dein Herz hineinschaut. Er guckt nicht nur bis vor die Schädelplatte, er schaut in dein Herz. Ist das nicht Grund genug zu danken und sagen, das ist die wahre Hoffnung, die daraus resultiert? Das ist wunderbar. Und das unterscheidet uns, liebe Geschwister, von der Welt, von den Menschen, die Christus eben nicht haben und nicht kennen. Die sind hoffnungslos letztlich. Paulus ruft den Thessalonichern zu, in 1. Thessalonicher 4, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wir haben das heute auch schon gehört, ein Trauerfall. Paulus sagt, die ohne Christus sind, die sind traurig. Die haben Probleme. Die mit Christus sind, die nicht. Die wissen um die ewige Hoffnung, die sie haben, um das ewige bei ihm sein. David hat gelernt, dass er im Herrn Hilfe finden kann, in Trost, in Führung und in Hoffnung. Und genau wie David Hilfe hatte, kannst du auch heute diese Hilfe erleben. Genau so. Du musst Jesus vertrauen. Ich möchte gerne zu dem dritten Punkt der Predigt kommen, die Wohnung des Herrn. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Das meint nicht, dass, David meinte da nicht seinen schönen Palast, in dem er ja de facto gewohnt hat zu Zeiten seiner Herrschaft in Israel. Er meinte dieses nahe bei Gott sein, nahe am Herrn zu sein. Er wusste, auch wenn er stirbt, er wird bei dem Herrn sein. Es ist wichtig, dass man weiß, wo man wohnt. Wenn wir Urlaub buchen, etliche tun das ja, haben vielleicht auch für 2019 schon ihren Jahresurlaub geplant. Wenn wir dann buchen, dann machen wir es ja in der Regel so, bis auf die ganz, ganz mutigen Kroatienfahrer, da weiß ich, es gibt ein paar, die sind so verwegen, die fahren dahin und suchen vor Ort die Wohnung. Respekt, könnte ich nie. Aber es gibt ein paar, die haben den Mut. Die vertrauen darauf, da wird noch Kapazität sein, wir kommen schon irgendwo unter. Und wenn wir einen Tag am Strand überbrücken müssen. Aber in der Regel buchen wir ja auch eine Unterkunft, nicht wahr? Keiner bucht den Flug und fliegt in den Urlaub und sagt, Hotel machen wir später, gucken wir, was frei ist. Du willst wissen, wo du wohnen wirst, wenn du Urlaub machst. Erst recht, wenn du Urlaub machst. Viel, viel wichtiger, ich hoffe, jeder von euch weiß heute Abend, wenn er sich zu Bett legen will, wo er schlafen wird. Ob er ein Dach über den Kopf hat. Und es ist auch in Deutschland ein Riesenproblem, dass viele Leute das eben nicht wissen, wo sie abends ihr Haupt hinlegen werden. Ich hoffe, hier wissen das alle. Das ist wesentlich für uns, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir eine Stätte haben, die sich Zuhause nennt. Viel wichtiger als diese beiden Dinge, wichtiger als Urlaub und wichtiger als dein tägliches Haus oder dein tägliches Bett, wo du dich hinlegen kannst, ist, dass du weißt, wo du in der Ewigkeit eine Wohnung finden wirst. Wo du deine Wohnung einnimmst, wenn dein Leben hier geendet ist. Wenn du deine Augen für immer schließt. Was ist dann? Dann ziehst du hier aus, auch aus deinem sterblichen Körper. Und wo gehst du hin? Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und er ist vorausgegangen, uns diese Stätte zu bereiten, das lesen wir uns da. Er selbst, Christus, nicht irgendein Star-Architekt, der da irgendwas konzipiert, kein Maurer, der sagt, Hauptsache massiv. Christus selbst ist hingegangen, uns eine Wohnung zu bereiten im Himmel bei dem Vater, eine Wohnung, von der wir uns keine Vorstellung machen, was das bedeutet. Was das zu bedeuten hat, wenn wir bei Christus im Himmel sein werden, wie wir da eine Unterkunft haben werden. Und wisst ihr was? Ist mir auch völlig egal. Ich freue mich darauf. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird. Ich lese nur schemenhaft in Offenbarung, wie der Himmel sein wird. Und wir dürfen uns darauf freuen. Aber Gott, Christus selbst, bereitet das vor. Das ist ein Grund, worauf wir uns freuen dürfen. Allein, weil ich Christus vertraue, allein deswegen und weil ich sein Kind bin, weiß ich, dass dann diese Zusage auch für mich Gültigkeit hat. Ich darf mich darauf freuen, weil ich weiß, dort werde ich bei ihm sein, bei den Wohnungen, die er vorbereitet hat. Und dasselbe gilt für jeden, der Jesus Christus die Führung in seinem Leben übertragen hat, überlässt. Dann kannst du ruhig wissen, dass du eine zukünftige Wohnstätte hast, ganz nah an deinem Herrn, im Himmel bei Christus. Wenn hier Feierabend ist für uns, wenn wir hier sterben, unser Leben, unser jetziges, diesseitiges Leben hier beendet wird und wir unsere sterbliche Hülle verlassen, ist doch wesentlich wichtiger, dass du dann weißt, wo du sein wirst, als dass du weißt, wo du schlafen wirst, wenn du hier auf der Erde Urlaub machst oder wo du heute Abend dein Haupt hinlegen wirst. Weißt du zu 100%, wo du bist, wenn dein Leben endet? Das lasse ich als Frage so stehen. Dieser Text, ich habe das eingangs schon erwähnt, ist in der Lutherbibel zumindest als Abendgebet so bezeichnet, so überschrieben. Und dieser Psalm, der darf uns auch jeden Tag daran erinnern, dass wir in Gott geborgen sind. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Auf dieses Wort Frieden bin ich jetzt im Laufe der Predigt noch gar nicht eingegangen. Aber ganz mit Frieden. Shalom. Die Brüder, die jetzt kürzlich ja in Israel waren, die haben uns das ja hier im Gottesdienst auch noch mal ganz kurz so angerissen und haben gesagt, Shalom, dieser Wunsch, Friede sei mit dir, was das auch in der Tiefe noch bedeutet. Ich kann das gar nicht alles wiedergeben. Aber das ist mehr als nur, ich wünsche dir, dass du Frieden in deiner Umgebung hast. Das betrifft noch die Tiefe deiner Persönlichkeit, das betrifft dein Umfeld, deine Familie und so weiter. Das ist auch der Frieden, von dem hier gesprochen wird. Ich liege und ich schlafe ganz mit Frieden. Habt ihr mal ein Kind beobachtet, wenn es seine Augen geschlossen hat und eingeschlafen ist, wenn es nicht gerade krank ist und alles ist gut, dann schläft es und es atmet ruhig. Das ist mit der schönste Anblick, den ich mir vorstellen kann. Oft gehe ich dann abends noch mal ins Kinderzimmer und schaue und die friedlichen Gesichter. Und David nimmt dieses Bild und sagt, genau so schlafe ich. Und ich möchte das nicht zu viel wiederholen, aber ich lese es noch ein letztes Mal. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Niemand sonst. Amen. Lasst uns aufstehen und dann antworten wir dem Herrn im Gebet auf diese Predigt.